Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclite, das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt. Ich bin zwar saumiert, aber ich hätte ein Intro.
Ja, passt.
Hau raus.
Achso, da muss ich anfangen, gell? Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Race Across Austria.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Das hast du jetzt groß angekündigt und dann war es das generischste, lähmste Intro aller Zeiten.
Ja, es war ein total lahmes Intro. Ich habe nur gedacht, ich sage gleich, ich möchte heute eröffnen, weil dann kommt definitiv kein Blödsinn oder kein geheimnisvolles Intro von dir. Das gibt's dann das nächste Mal.
Ja, schauen wir mal. ja, also dein Intro nimmt alles vorweg. Jetzt braucht man da gar nicht mehr herumtun. Wir reden heute über das Race Across Austria. Wann bist du ins Ziel gefahren? War das erst letzte Woche?
Ja, du siehst es auch wahrscheinlich an meinen Augen. Das sind noch ein bisschen rot und ein bisschen klein. Ich bin echt noch sehr müde. Die letzten 3 Tage habe ich nicht ganz durchgehalten ohne Nachmittagsschläfchen und in der Nacht schlafe ich auch noch ein bisschen schlechter eigentlich. Und dann bin ich tagsüber nicht fit. Also das Rennen ist jetzt her 5 Tage und ich bin noch relativ schwach beieinander, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das heißt, du kannst es uns jetzt brühwarm servieren. Also echt frische Eindrücke, noch nicht verarbeitet. Das wird, glaube ich, ganz, ganz cool.
Ja, ich glaube, ich muss zuerst vielleicht einmal erzählen, warum ich überhaupt mitgefahren bin beim Racker. Weil das war ja nicht der Ursprungsplan. Der Ursprungsplan war natürlich Transcontinental und dann 3 bis 4 Wochen später noch ein Rennen wäre irgendwie gar keine Überlegung gewesen. Ich glaube, dann wäre für mich das Jahr mehr oder weniger schon abgehakt gewesen. Und ich habe mich aber trotzdem im Frühling beim Racker schon gemeldet, so mit Vorbehalt. Ich habe gesagt, falls beim Transcontinental irgendwas nicht gut läuft oder wenn ich nicht teilnehmen kann, wenn davor irgendwas schief geht, einfach als Plan B habe ich mich fürs Racker quasi mal, habe mir einen Startplatz reserviert. Und dann, als ich halt heimgekommen bin vom TCA, habe ich mir relativ bald danach gedacht, ich bin wieder gesund, die Form ist noch gut, ich bin zwar trotzdem müde, weil ich meine, 2000 Kilometer bin ich trotzdem gefahren, aber ich bin mir sicher, dass ich jetzt da in 3 bis 4 Wochen wieder fit bin und dann habe ich einfach nur Lust, noch ein größeres Rennen zu fahren. Naja. Und dann habe ich diese Startoption gezogen.
Ja, sehr cool. Man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt kein so ein Foreshadowing gewesen oder du hast das dir selbst eingebrockt durch diese Anmeldung. Das ist eigentlich bei dir Standardprozedere, nur es kommt halt selten zur Anwendung, weil du selten ausscheidest oder du selten das ziehen musst. Also es ist jetzt nicht so, jetzt meldet er sich als Plan B an und dann passiert's. War ja klar, dass es passiert, sondern das machst du eigentlich immer.
Ja, so die selbsterfüllende Prophezeiung, könnte man sagen. Ja. Aber nein, ich war die letzten Jahre zum Beispiel immer fürs Transpyrenees im September angemeldet in Spanien und bin aber noch nie gestartet, weil ich immer das Transcontinental fertig gefahren bin. Also das ist eigentlich bei mir wirklich, wie du sagst, immer der Plan B. Also den gibt's. Ich spiele gern alle möglichen Szenarien durch und hoffe natürlich trotzdem, dass der beste Fall eintritt.
Ja, andere, da kommen wir vielleicht später dazu, die haben sich sehr, sehr viel spontaner dazu entschieden, noch beim Racker mitzufahren.
Ja, das war wirklich sehr überraschend, glaube ich, für viele, für mich auch, weil es hat irgendwie den Anmeldeschluss gegeben, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das genau war und irgendwie ist dann am letzten Tag ist noch die Meldung gekommen, Robert Müller hat sich noch angemeldet, Martin Moritz hat sich noch angemeldet, Jakub Tomaszik aus Polen hat sich noch angemeldet, der beim Transcontinental zwar jetzt nicht ganz vorne gefinisht hat, aber der schon sehr, sehr gut gefahren ist. Mit dem bin ich in Norwegen irgendwie Kopf an Kopf unterwegs gewesen. Und nachdem er nicht Deutsch spricht natürlich und sein Englisch auch sehr, ja, rudimentär ist, war es ein bisschen schwierig, so mit ihm sich auszutauschen. Aber ich habe dann vom Robert Müller gehört, dass der Jakob ein echt wahnsinnig arger Typ ist. Der ist mit dem Radl von Polen zum Start gefahren nach Norwegen. Dann ist er das Transcontinental richtig gut gefahren, hat in Albanien einen kompletten Tag Pause machen müssen wegen einer Lebensmittelvergiftung, ist dann aber fertig gefahren, ist nach dem Rennen mit dem Rad nach Hause gefahren, nach Polen. Und jetzt natürlich, du darfst dreimal raten.
Mit dem Rad nach Nickelsdorf?
Genau, mit dem Rad nach Nickelsdorf ins Burgenland. Und also bei aller Bewunderung, ich habe mir nicht gedacht, dass er das gut wegregenerieren kann. Also, dass er jetzt wirklich so zum Favoritenkreis gehört, habe ich mir schwer vorstellen können. Aber das Rennen war natürlich trotzdem super besetzt, weil ich habe vorher auch schon gewusst, dass der Dominik Meierhofer mitfährt, gerade 24 Stunden Christkirchen gewonnen, beim Ram war er Dritter, also vor 2 Jahren, und Racer und Niederösterreich schon gewonnen, der hat jetzt also das erste Mal ein Einserbordetrennen am Plan. Da war ich sehr, sehr neugierig, wie das werden wird, weil körperlich ist er sicher spitze. Dann Michael Meier, den habe ich bisher noch nicht persönlich gekannt, der hat letztes Jahr die Nord-Süd-Austragung gewonnen vom Racker. Und der Philipp Handl war angemeldet, Race Across the Alps Sieger, zweifacher.
Ja, aber nicht nur das, sondern in einer unglaublichen Zeit. Also der hat die 20-Stunden-Marke gerissen und hat ihn unter 20 Stunden gewonnen. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist unglaublich.
In einer 19er Zeit für 525 Kilometer und 15.000 Höhenmeter. Robert Betzold seinen Streckenrekord verbessert und da habe ich mir gleich gedacht, das ist, glaube ich, für mich so der Stärkste im Feld. Vor allem, er wohnt in Innsbruck oder im Großraum Innsbruck, er kennt dort die Strecke. Er ist natürlich wahrscheinlich in den Bergen der Beste, er ist eigentlich Elite-Mountainbiker, hat schon richtig viel große Mountainbike-Rennen auch gewonnen und ich gehe mal davon aus, dass er in den Bergen wahrscheinlich der Beste sein wird und sicher auch technisch bergab super gut ist. Das heißt, das Einzige, wo ich mir gedacht habe, wo man ihm vielleicht Zeit abnehmen kann, ist am Beginn in der Ebene durchs Burgenland bis zum Semmering und dann vielleicht mit einem Vorsprung in den zweiten Streckenteil gehen. Aber ich glaube, der Philipp war auch frischer wie viele andere. Der ist davor nicht so ein großes Rennen gefahren. War für ihn auch das erste Einserbordetrennen. Und ja, war, glaube ich, sehr, sehr spannend im Vorfeld. Wer traut ihm was zu? Nachdem er kein großer Selbstdarsteller ist und kein Poser und nicht so ein fancy Auftritt in den sozialen Medien hat, haben ihn vielleicht manche Leute gar nicht gekannt. Ja, auf jeden Fall war das extrem stark besetztes Rennen.
Ja, und nicht zu vergessen, Stefan Fettes, mit dem hast du dich ja schon gematcht beim Unknown Race.
Genau.
Recht lang.
Du ist er dann aber schlussendlich nicht ins Ziel gekommen. Und der Stefan Fettes war auch voriges Jahr beim Racker in Führung bis Innsbruck, also 80% der Strecke, und hat dann auch wegen Knieschmerzen aussteigen müssen. Und auch der Stefan ist ja einer, der Elite-Rennen fährt und auch Elite-Rennen gewinnt, Straßenrennen, und so vereinzelt dann Ultrarennen mitfährt. Also ja, da war klar, der ist auch extrem stark und der hat schon einmal diesen Ultracycling-Europameistertitel gewonnen gehabt voriges Jahr.
Ja, hoffentlich wird er jetzt nicht von seinem Radsportverband gesperrt, wie die paar Elite-Fahrer, die beim Ötztal am Start waren.
Das habe ich so am Rande mitgekriegt, ja. Und auch, dass der Ötztal jetzt mit einem komplett perversen Streckenrekord gewonnen worden ist, das ist schon Wahnsinn. Ich habe da noch gehört, ein Interview vom Federspiel, wo er gesagt hat, er ist eigentlich die Abfahrten relativ kontrolliert und ohne großes Risiko bergab gefahren. 127 km/h bei der offiziellen Messung. Vom Kühtei.
Ja, das ist ja echt eine gute nicht umsonst ist dort die Messung, es ist halt wirklich eine sehr, sehr schnelle Abfahrt, nicht zu die engen Kurven, aber es ist halt doch, dieses eine Kuhgatter ist halt trotzdem dort und da muss man halt schon
mutig sein.
Ja, und wir sind aber von der anderen Seite beim Racker gekommen. Wir sind dieses Kuhgarten nach oben gefahren. Da muss man nicht mutig sein, aber kräftig, weil das ist genau an der steilen Stelle nach über 800 Kilometern. Und das war einer der Punkte, der zum Beispiel extrem weh dann hat.
Ja, dann von mir gibt es eigentlich nichts Aktuelles zu erzählen. Ich habe letzte Woche so einen absoluten Lowpoint erreicht und habe im Homeoffice einfach einen 2-Liter Karton Eistee getrunken innerhalb von 1,5 Stunden. Ja. Danach habe ich mich echt so schlecht gefühlt und so geschämt, dann habe ich mir noch ein Eis geholt, weil ich mir gedacht habe, sowieso schon wurscht, heute ist Cheat. Aber ja, genug von mir. Gehen wir rein ins Rennen.
Du warst ernährungskonzeptmäßig schon fast bei einem Ultrarennen dabei.
Ja, nur dass ich ja ultra viel gesessen bin, ja.
Ja, ich möchte nur sagen, dass, also für alle, die das Rennen jetzt nicht kennen, ich habe auch sehr, sehr interessant gefunden im Vorfeld, dass das Racker sich unglaublich entwickelt hat die letzten Jahre. Es ist ja erst die dritte Austragung. Ich war bei der ersten Austragung auch schon am Start, habe dort aber ja noch ungefähr 2 Stunden oder noch 1,5 Stunden einen Sturz gehabt und habe dann aufgehört, weil da waren doch ganz tiefe, schlimme Abschürfungen und offene Wunden dabei. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer damals waren. Auf jeden Fall jetzt waren insgesamt 318 Personen am Start. 318. Es gibt die 500-Kilometer-Wertung, die 1000-Kilometer-Wertung. Man kann solo und als Pair fahren und du kannst das im Race- oder im Adventure-Modus fahren. Das ist im Prinzip nur der kleine Unterschied, dass der Adventure-Modus einen Tag früher startet, das heißt, man hat einen Tag länger Zeit, es ist ein bisschen weniger stressig und es ist jetzt so konzipiert für alle, die ja diese ein bisschen gemütlicher angehen wollen, die fahren im Adventure-Modus und die, was halt auf Resultat oder auf Bestleistung fahren wollen, die fahren im Race-Modus, aber im Endeffekt ist das gleiche Reglement und alles gleich.
Genau, und es gibt natürlich auch jedes Jahr die Ost-West und die Nord-Süd-Variante, noch einmal mit sehr, sehr vielen Starter, Starterinnen. Also das ist wirklich, innerhalb kürzester Zeit hat sich das echt groß entwickelt. Das ist wirklich ein super Rennen. Wir haben es auch, glaube ich, in unserer Episode empfohlen als super Einsteigerrennen. Kurze Wege, vor allem jetzt aus Österreich und eben die Depots, die das halt wirklich sehr einsteigerfreundlich machen.
Bei der Nord-Süd-Variante, die war im Juni, waren noch einmal mehr Leute am Start insgesamt, weil da sind Start und Ziel am gleichen Ort. Da kommt man wieder Start und Ziel nach Linz zurück und da gibt's halt noch mehr mögliche Distanzen, also noch ein bisschen einsteigerfreundlicher. Und da ist jetzt halt, was schon logistisch ein bisschen eine Kopfarbeit ist, dass man sich das halt organisiert. Man muss zuerst nach Burgenland zum Start und dann nach Vorarlberg quasi irgendwie mit dem Radl natürlich fahren und dann aus Vorarlberg wieder nach Hause. Aber das Gute ist, du kannst auch am Start eine Tasche abgeben, also ein Gepäckstück, das wird dann ins Ziel transportiert. Es ist nicht so wie beim Transcontinental, dass du deine Bekleidung wegschmeißt und dann im Ziel irgendwo was Neues kaufst, sondern du gibst deinen Rucksack ab und der wartet dann im Ziel auf dich. Da ist die Zahnbürste drinnen, das Duschgel, eine Unterhose, ein paar Socken und vielleicht ein T-Shirt und eine Hosen. Und mehr braucht man eigentlich nicht.
Schlapfen vielleicht noch.
16.000 Höhenmeter Worten zwischen Start und Ziel. Mit, ich glaube einmal mit den wahrscheinlich schwierigsten und schönsten Pässen, die wir in Österreich so haben. Allen voran Großglockner Hochalpenstraße.
Vielleicht und klären wir das, also jetzt
klären wir das gleich. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, das war für mich quasi so der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mit dabei sein. Ich habe mir das Rennen ausgesucht jetzt für einen Saisonabschluss und vor allem, es ist halt jetzt doch in Österreich, weil ich bin heuer in Spanien gefahren, in Deutschland, quer durch Europa, und jetzt haben wir gedacht, einmal im Heimatland. Das muss einfach sein.
Ja, also vielleicht das nochmal auch aufklären. Also du hast gesagt, es waren sehr, sehr viele Teilnehmer, die das hat das Dotwatchen ein bisschen unübersichtlich gemacht, aber es war zum Glück über Follow My Challenge, wo man sehr viel individualisieren kann, ganze Gruppen abwählen und dann natürlich Favoriten markieren und so, dann kann man es schon ganz, ganz übersichtlich gestalten, aber wenn man das erste Mal das Tracking öffnet, wird man fast erschlagen, so viele Punkte sind da unterwegs. Und man sieht, man hat es auch gesehen, zwei Routen, einmal über den Großglockner und einmal durch den Felbertauern-Tunnel oder rauf zum Felbertauern durch den Tunnel durch und wieder runter. Vielleicht magst du kurz erklären, was da genau.
Ich denke, es war circa eine Woche vor dem Start. Also auf jeden Fall relativ kurzfristig, weil das war, glaube ich, für die Rennleitung auch extrem überraschend, ist nämlich die Meldung gekommen von der Großglockner Hochalpenstraße, dass es gegen alle Erwartungen und vor allem im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren keine Genehmigung gibt von den Behörden oder von der Hochalpenstraße, dass in der Nacht jemand, der beim Rennen teilnimmt, über den Großglockner fahren darf. Das heißt, auf gut Deutsch, tagsüber darf man drüber fahren, ab 17 Uhr bis, ich glaube, 6 in der Früh nicht mehr. Da ist einfach verboten, drüber zu fahren. Und jetzt hat natürlich die Rennleitung ein Problem, weil jetzt muss man schnell reagieren und das Rennen ist jetzt da fast ein bisschen, also nicht auf der Kippe gestanden, aber jetzt muss man natürlich eine Lösung finden, weil es wird wahrscheinlich 50% der Teilnehmer erwischen, dass man heute in der Nacht hinkommt und dann stehst du plötzlich vor einem geschlossenen Schranken. Warum das so ist, hat niemand genau begründet. Es geht um Sicherheitsthemen, es geht darum, dass halt, ja, wenn du kein Begleitfahrzeug hast, wie beim Race Around Austria, das einfach in der Nacht nicht erlaubt war, drüber zu fahren. Und es gibt ja diese Ausweichroute über den Felbertauern, der würde zum Beispiel, das ist auch schon einmal vorgekommen, bei Schlechtwetter aktiv werden. Das heißt,
genau, das war bei der Ausgabe, wo ich die 500er gefahren bin, war das so. Da war eben der Großglockner gesperrt wegen Schlechtwetter oder ich glaube sogar Schneefahrbahn und dann sind alle durch den Felbertauern.
Genau, genau. Und also diese Route ist ja quasi vorbereitet. Die liegt im Plan B-Fach quasi vom Veranstalter. Und im Endeffekt war jetzt dann die offizielle Info folgende. Jeder kann sich freiwillig entscheiden, ob er über Felbertauern fährt. Oben gibt es ein eigenes Shuttle-Service vom Veranstalter. Das heißt, du fährst bis zum Tunnelportal und hast dort vielleicht ein paar Minuten Wartezeit, aber in der Praxis war es so, dass eigentlich niemand warten hat müssen. Das sind permanent hin und her gefahren. Und im Tunnel ist Fahrverbot und es gibt keine Umfahrung. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit mit dem Auto durch den Tunnel. Und dann fährt man auf der Nordseite vom Felbertauern ab nach Mittersill. Man kann aber auch, wenn man tagsüber hinkommt, über den Großglockner fahren. Wenn man das möchte. Aber jetzt ist natürlich in der Praxis so, jeder, der auf ein gutes Resultat fahren möchte, fährt nicht über den Großglockner. Weil du kriegst keine Zeitgutschrift oder kein Penalty, wenn du Felbertauern fährst. Das war einfach deine Entscheidung. Die Zeit, die du unterwegs bist, die Zeit steht in einem Ziel. Und jetzt ist natürlich klar, jeder, der schnell sein will, fährt in Felbertauern.
Genau.
Aber es hat dann schlussendlich, ich glaube, du hast das vielleicht besser gesehen am Tracking, immer gedacht, wahrscheinlich wird fast niemand über den Glockner fahren. Es war dann aber gar nicht so.
Nein, es hat ja dann auch eine Sonderwertung gegeben. Und es sind dann doch einige, also vor allem von den 500ern, weil da ist der Start in der Früh in Kötschach Mountain, da kommen, glaube ich, alle rechtzeitig hin. Und da sind dann doch einige über den Glockner gefahren.
Kann man ungefähr sagen, die Hälfte von allen sind über den Glockner gefahren?
Was, so genau habe ich das jetzt nicht geschaut, aber ja. es waren nicht so wenige, wie man vielleicht erwarten würde.
Genau. Es zeigt ja, ich meine, wenn man bei so einem Rennen mitfährt, will man deswegen mitfahren, um irgendwie auch Österreich zu sehen, oder? Und die schönen Alpenpässe zu sehen. Und dann ist es ja fast widersinnig, wenn man jetzt dann den Allerschönsten weglässt. es macht nur dann Sinn, wenn man um die Top 3 Plätze mitfahren will. Aber ja genau, es war von Wiesbauer eine Sonderwertung, die Glocknerwertung. Die war natürlich schon reizvoll, ja. Werbung. Wir reden ja sehr oft über Ausrüstung, über schnelle Radl, über Training, über Ernährung, aber wir lassen auch ein Thema vielleicht manchmal ein bisschen zu weit im Hintergrund und das soll sich jetzt aber ändern.
Ja, Regeneration ist ein ganz ein wichtiges Thema, ist ein großes Themenfeld. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Produkt zu testen.
Und zwar testen wir jetzt gerade die Reboots GoX Lite.
Ja, ich habe ja schon einmal, jetzt inzwischen schon ein Seitel her, nach meinem Hyrox, wo ich von Krämpfen gebeutelt ins Ziel gestolpert bin, bin ich schon mal in den Genuss gekommen, diese Recovery Boots auszuprobieren. Das war sehr, sehr angenehm, einfach so richtig schön durchgeknetet zu werden. Und ja, jetzt machen wir so ein bisschen einen längeren Dauertest.
Ich glaube, für alle, die sich da gar nichts drunter vorstellen können, viele kennen einfach das Gefühl, wenn du Kompressionssocken anhast. Die gehen nicht nur über die Wade, das macht man oft, wenn man steht oder sitzt den ganzen Tag oder nach einer harten Einheit, nach einem harten Wettkampf. Nur, das ist halt einfach nur so die ganz minimale Basis und die Reboots können halt einfach richtig viel mehr, weil erstens, die umschließen deinen Fuß, deinen Unterschenkel und den Oberschenkel bis zum Gesäßmuskel und meine Lieblingseinstellung ist so eine pulsierende Massage. Du kannst da Deep Recovery aussuchen, du kannst das entweder direkt nach dem Training oder erst am Abend nehmen und du merkst einfach, wie quasi von unten nach oben Druck aufgebaut wird, dann wieder ein bisschen Druck nachgelassen wird und es gibt einfach so ein schönes, pulsierendes Massagegefühl.
Ja, es ist wirklich super angenehm. Man legt sich da hin, entspannt ein bisschen, dort nebenbei vielleicht ein bisschen lesen oder Podcast hören und es ist richtig gutes Gefühl.
Was mir noch sehr gut taugt in der Anwendung ist, dass es keine externen Schläuche zum Beispiel hat. Also das ist wirklich wie so eine große Hose, die du anziehst mit einem kleinen mobilen Gerät, wo du eben den Druck einstellen kannst, die Programme auswählen kannst oder man nimmt eine App, das geht natürlich auch. Und man ist halt super flexibel, man kann es mitnehmen. Es ist eben nicht stationär, weil es gibt schon auch stationäre Geräte, weil es halt vom Einsteigermodell bis zum Profimodell alles gibt. Und was ich jetzt noch nicht getestet habe, auf was ich mich auch schon freue, ist das Eistab, also was dann mit Kältetherapie auch noch funktioniert.
Das werde ich auch noch probieren. Schauen wir mal, wie lange es aushält.
Wenn ihr auch Interesse habt, wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr mit dem Code Sitzfleisch10 unter reboots.com 10% Rabatt bekommen. Der gilt bis zum 15. Oktober 2026.
Falls ihr auch schon Reboots benutzt oder irgendwelche Fragen dazu habt, schickt uns das gern und wir werden das in den nächsten Monaten gemeinsam mit Reboots beantworten.
Werbung Ende.
Gut, also dann gehen wir rein, Start in Nickelsdorf. Die Diskussion haben wir auch schon mal gehabt, Nickelsdorf und Niklasdorf, weil durch Niklasdorf fährt man auch durch, das ist genau. Kurz vor Leum. Und Fixed Route haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Und das bisschen Spezielle beim Racker, und das haben wir bei unserer ersten, also bei der ersten Ausgabe, wo wir beide teilgenommen haben, auch ein bisschen vielleicht kritisiert, aber sehr viel Radwege, was es einerseits natürlich sicher macht, andererseits aber, wenn man schnell fahren will, schon ein bisschen frustrierend sein kann und ein bisschen mühsam ist und vielleicht nicht immer die beste Variante ist, meiner Meinung nach.
Ja, es war jetzt, ich bin beim ersten Mal natürlich nicht lange im Rennen gewesen. Damals war es für mich unglaublich verwirrend, das mit den Nebenstraßen und den Radwegen, weil ich einfach nicht darauf vorbereitet war im Kopf. Jetzt habe ich schon genau gewusst, was mich erwartet. Und ja, es ist manchmal schwer zu verstehen, wenn neben dir die perfekte Bundesstraße geht mit superschönem Asphalt und keinem Verkehr und du fährst daneben zickzack durch den Wald auf dem Radweg mit ein paar 20% Anstiegen und dann an 90-Grad-Kurven über Holzbrücke. Aber erstens, es ist für alle gleich und zweitens, ich verstehe es schon, weil es ist vielleicht 12 Stunden später, ist starker Verkehr auf der anderen Straße und das muss man einfach akzeptieren. Wenn man auf den Bundesstraßen fahren würde, dann gibt's auch Kritik. Dann gibt's andere Menschen, die sich beschweren, dass das viel zu viel Verkehr ist und viel zu riskant und viel zu gefährlich. Also als Veranstalter kannst du das niemals allen recht machen. Es gibt aber, ich muss schon sagen, 2-3 Passagen hätte ich mir echt gedacht, du findest den Radweg wirklich gefährlich, wenn du so teilweise dann ein paar Schotterstraßen hast. Also es sind vielleicht insgesamt 10 Kilometer auf Schotter von den 1000, wirklich minimal. Aber teilweise schon, wo ich mir gedacht habe, in der Nacht 90 Grad Kurven auf Schotter, ob das wirklich sicherer ist als eine Straße, über das kann man diskutieren.
Ja, jedenfalls weiß man es jetzt schon, das ist sicher ein Punkt, dass man sich dann einfach auch besser darauf einstellen kann. Und natürlich hat man halt auch, du hast die Schönheit der Strecke angesprochen, man hat halt dann auch, wenn man Pech hat, nicht nur Verkehr auf der Straße, sondern auch sehr, sehr viel Verkehr am Radlweg. Also gerade der Trauradweg ist sehr, sehr stark befahren durchs Zillertal, der Radweg, da ist immer viel Verkehr, im Inntal auch. Also ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Auch im Burgenland teilweise waren auf den Radwegen sehr viele Leute unterwegs. Ich meine, einerseits muss ich sagen, ist es immer eine Freude, oder wenn man sieht, wie viel Menschen und dass es immer mehr werden, die Radl fahren. Das ist ja grundsätzlich eine super Entwicklung. Allerdings dort bei Lienz, da habe ich gehört, dass es da so, dass das wirklich eine Touristenattraktion ist irgendwie, dass da sehr viele Italiener kommen und die fahren ein Stückchen von Südtirol bis Lienz bergab auf E-Bikes.
Von Toblach nach Lienz. Geht der Radweg der Trau entlang immer leicht bergab und dann kannst du mit dem Zug von Lienz zurückfahren nach Toblach. Das ist ein eigener Radlzug, da gibt es Platz für hunderte von Fahrrädern. Genau, und dementsprechend ist danach der Verkehr dort am Radweg.
Also alle, die uns jetzt zuhören, keine Angst, wir fangen jetzt gleich chronologisch beim Start an, aber jetzt wollen wir gerade über das Radlweg-Thema reden. Ich habe das nachher von einem unserer liebsten Zuhörer gehört, der immer das Haus putzt, wenn wir einen Podcast veröffentlicht haben. Und ja, der Martin hat gesagt, er kommt ja aus der Osttiroler, also aus dieser Gegend, aus Osttirol. Und er hat gesagt, das ist wirklich so zu einem Geschäftsmodell geworden. Du, in Toblach gibt es einen riesengroßen Radverleih und da werden ihm die E-Bikes vermietet und ein paar Stunden später, nachdem er bergab gefahren ist mit dem E-Bike nach Lienz, geht es mit dem Zug retour und die Räder werden retourniert und es ist ein richtig lukratives Geschäftsmodell geworden. Und ich meine, da denkt man sich schon, oder? E-Bikes für schwere Anstiege, okay. Für große Distanzen okay, für eine Bergabfahrt, es ist, man muss nicht alles verstehen. Es ist ein bisschen ähnlich wie beim Rollerwegen in Norwegen, beim Transcontinental Parcours, wo wir diesen ganz brutal steilen Anstieg gefahren sind nach oben auf Gravel und vom höchsten Punkt gibt es auch einen E-Bike-Verleih, wo sehr viele Touristen dann bergab fahren bis zum Fjord. Es ist spannend, welche Geschäftszweige es gibt rund ums E-Bike.
Ja, genug drumherum geredet. Jetzt können wir endlich chronologisch reingehen. Also bei deiner ersten Teilnahme, da war ja der Start am Abend in der Nacht. Es war jedenfalls schon finster bei deinem Sturz, oder? Nach 1,5 Stunden. Heuer der Start einen ganzen Tag später, oder? Und dann zum Mittag.
Genau, der Start war eigentlich in der Früh, aber weil es jetzt so viele gegeben hat, die teilnehmen, war mein persönlicher Start um 12.44 Uhr, also kurz nach Mittag. Ich war der Letzte, der auf die Strecken gegangen ist und davor waren die Starts knapper beisammen und dann die, sagen wir mal, die Favoriten, die haben dann 4 Minuten gehabt zwischen jeweils den Starts. Das heißt, ich bin gestartet um 12.44 Uhr und vor mir zum Beispiel der Philipp Handl um 12.16 Uhr, dann der Jakob Tomaschik, Michael Mayer, Dominik Meierhofer, Martin Moritz, Robert Müller, Stefan Fettes und dann ich. Das heißt, da war dann eine halbe Stunde zwischen Philipp Handl und mir. Und das war nur deswegen Nachmittag, weil jetzt so viel Leute am Start waren.
Mhm. Wir haben über die Favoriten gesprochen. Dominik Meierhofer, natürlich, haben wir beide am Schirm gehabt. Warst du überrascht von seinem Setup? Also es war sein erstes unsupported Rennen und er ist tatsächlich mit der Scheibe dahergekommen.
Ja, ich war total überrascht, ja. Ich war von einigen Setups überrascht, aber vom Dominik sein mit der Scheibe schon sehr, weil ich meine, 16.000 Höhenmeter, das ist sehr viel und die Scheibe ist ja halt doch ein bisschen schwerer und spült die Vorteile in der Ebene aus. Aber andererseits, es gibt da mittlerweile immer bessere Scheibenlaufräder, die gar nicht mehr so schwer sind. Es war auf jeden Fall überraschend und was auch überraschend war, der Philipp Handl hat einfach nichts gehabt. Der hat, glaube ich, eine kleine Rahmentasche gehabt, eine ganz kleine und das war's. Keine Aufleger, keine Aerobars. Und ja, hat ausgeschaut wie für ein bisschen längere Radlfahrt. Hinten, hinterm Sattel hat er noch so ein ganz kleines Pannenset gehabt. Direkt unterm Sattel. Aber einen Rucksack. Also so ein, wahrscheinlich ein Trinkrucksack und da noch ein bisschen eine Bekleidung oder ein paar Kleinigkeiten drinnen gehabt. Aber es hat sehr minimalistisch ausgeschaut. Vor allem ohne Aufleger so langes Rennen zu fahren, das sieht man eigentlich auch relativ selten.
Ja. Vor allem, weil es ja doch, natürlich sind sehr, sehr viele Höhenmeter, aber es geht halt doch dazwischen, man hat halt immer wieder, also bis zum Semmering ist es sehr flach, den halben Semmering könnte man wahrscheinlich auch auf den Auflegern rauffahren, dann bis Steinach-Irding, bis zum Sölkpass ist wieder recht flach, dann das ganze Trautal und Geiltal rein. Also es gibt immer wieder das Inntal, es gibt immer wieder Passagen, wo man doch einige Zeit im Auflieger verbringen könnte.
Ja, genau. Und über mein Setup möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, bevor wir dann wirklich ins Rennen starten. Ich habe einiges verändert. Ich habe das Tarmac genommen statt dem Roubaix, weil ich einfach so in den täglichen Trainings merke, das Roubaix hat natürlich mehr Komfort und ist ein bisschen, liegt noch ein bisschen besser auf der Straße, wenn du schlechten Untergrund hast. Das Tarmac ist halt wirklich leichter und wirklich eine echte Rennmaschine. Aber ich habe mir gedacht, bei dem Rennen muss ich jetzt schon auch aerodynamisch und vom Gewicht her alles herausholen, damit ich eine Chance habe, vorne mitzufahren. Das Problem ist halt immer nur, wenn du so echt 100%ige Rennräder hast mittlerweile fast überall diese Monocoque-Lenker, die flachen Aero-Lenker, wo du kein Aero-Bar draufschrauben kannst. Und jetzt habe ich mir den Lenker nochmal umgebaut auf einem 31,8 mm Rundklemmung, der aber trotzdem ein Aero-Lenker ist und wo seitlich vom Vorbau noch ein bisschen Platz ist, um mein Profile-Design-Aufleger, den ich beim Transcontinental auch gehabt habe, draufzuschrauben. Also gleiche Höhe, gleiche Position, nur quasi anderes Rad, andere Rahmen, andere Lenker. Und dann habe ich noch meine Taschen komplett reduziert. Ich habe nur die Top-Tube-Bag-Nummern von Cyclet und die Aero-Bag vorne, vorm Lenker. Und das war es eigentlich schon. Und dann bin ich irgendwie beim Trainieren, bei den Testfahrten draufgekommen, zwischen den beiden Spacern vom Aufleger ist noch so ein bisschen ein Platz frei. Und da habe ich dann herumgespielt und habe dann wirklich diese Saddlebag Nano, der eigentlich so ganz minimal klein ist, den man hinter der Sattelstützen, Klassiker für Reserveschlauch oder so, Pannenset, den habe ich dann statt an der Sattelstütze vorne quasi auf dem Lenker noch draufgegeben. Das hat genau passt, mit einem Kabelbinder fixiert. Und das war ganz eigenartig. Es hat ganz witzig ausgeschaut. Ich habe dann auch noch vorne so einen Flaschenhalter am Lenker draufgeben, zwischen den Unterarmen. meine beiden Flaschenhalter hinterm Sattel, aber sonst keine Saddlebag, also keine Arschrakete, keine Framebag, und jetzt hat das Radl unten quasi das komplette Rahmendreieck war komplett frei, hab unten die Flaschen weggegeben. Es hat nicht so richtig schön ausgeschaut, da habe ich mir überlegt, dass es relativ schnell sein sollte.
Ja, also jetzt haben wir alles gesehen, also der Robin und der Martin Moritz, nicht Martin Moser, jetzt muss er, jetzt waren zwei MMs, das war auch beim Dotwatchen verwirrend, die haben das Rahmendreieck komplett voll gemacht mit einer einzelnen Tasche und du hast es jetzt komplett leer gekramt und sogar die Flaschen halt abmontiert.
Ja, ja, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr alles im Detail vergleichen und testen können, aber es ist einfach, man braucht nur ein bisschen recherchieren, dass quasi schon die Flaschenhalter und die Flaschen im Rahmen, dass die 5 Watt bis 7 Watt oder so ungefähr kosten. Und wenn man das einfach abschraubt, dann ist der Luftstrom quasi ungestört. Und Trinkflaschen sind gar nicht so wenig relevant, um dich ein bisschen zu bremsen, ja. Mhm. Was ich aber schon gemacht habe, ist das Dynamo-Laufrad. Weil das war das, was ich mir vor 2 Jahren beim Sturz einfach gemerkt habe. Da bin ich mit Batterielicht gefahren, das habe ich heuer bei Rund um Sachsen auch wieder gemerkt. Das ist relativ schwierig, das richtig gut zu managen. Einerseits starkes Licht, du willst ja sicher unterwegs sein. Andererseits, der Akku haltet halt begrenzt. Und wenn du schlecht managst, zu oft das starke Licht einschaltest oder zu schnell fährst, wo du dann halt einfach aufgrund von der Geschwindigkeit das starke Licht brauchst, dann wird das knapp. Und jetzt sind wir Ende August, da sind die Nächte schon relativ lang. Also um 9 Uhr ist es stockfinster und um 6 Uhr wird es hell. Mhm. Das heißt, du hast schon 9 Stunden Dunkelheit. Du brauchst schon relativ lang das Licht. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme den Dynamo. Der ist vielleicht ein paar Watt langsamer, weil er ein bisschen halt Leistung abzapft. Aber andererseits, du kannst permanent im starken Licht fahren. Und das Gewicht von einem Akku für die Batterielampe ist auch nicht ohne.
Ja, vor allem, wenn du mehrere brauchst. Und es waren jetzt auch, waren weniger Depots oder die Depots irgendwie an anderen Orten mir vorkommen. Das war bei unserer ersten Teilnahme, waren die irgendwie ein bisschen besser aufgeteilt. Ich meine, je nachdem, wie schnell man fährt, aber ich habe es irgendwie einfacher gefunden zu planen bei unserer ersten Teilnahme als diesmal. Da habe ich mir jetzt das mit den Depots angeschaut und die Platzierung der Depots und da habe ich mir schon gedacht, da sind schon ein paar Lücken, da ist man schon teilweise schon sehr lang unterwegs und da hätte man dann jedenfalls einen zweiten Akku mindestens braucht.
Ja, genau. Es hat sich ein bisschen verändert. Das erste Basecamp kommt später und das letzte kommt ein bisschen früher, weil das war damals in Innsbruck, jetzt ist es am Gerlospass schon. Das heißt, der letzte Abschnitt, habe ich eigentlich gefunden, ist der schwierigste, weil du musst rechnen, dass du 14, 15, 16, 17 Stunden oder so unterwegs bist. Und da musst du dann halt einfach auch am letzten Checkpoint, legst du dann mehr Verpflegung in den Verpflegungsbeutel, vielleicht eine Powerbank oder eine Reservebatterie fürs Licht. Und auf jeden Fall der vierte Abschnitt ist sicher der schwierigste. Und auch der erste ist jetzt relativ lang. Das sind 300 Kilometer bis zum ersten Depot.
Hm. Also muss man schon ein bisschen anders planen. Also bei Rund um Sachsen war es ja schon fast alle 200 Kilometer. Oder da hat man ganz gut oder mit relativ wenig immer dabei, hat sich immer verlassen können auf dem nächsten Checkpoint, da war jetzt doch ein bisschen schwieriger. Da hat man schon.
Ja, genau, und bei Rund um Sachsen ist man natürlich deutlich schneller, weil es nicht so viel lange, schwierige Anstiege gibt. Ich habe mir gepäckmäßig eigentlich überlegt, was kann ich alles weglassen und was ich dann wirklich am Radl brauche, ist nur 2 Schläuche. Ich bin nämlich wieder mit normalen Reifen gefahren, mit Schlauch, nicht mehr tubeless. Ich war jetzt auch nicht so unendlich überzeugt davon und ich glaube, es hat einfach beides seine Vorteile nach wie vor. Bei einem Transcontinental ist sicher tubeless eine gute Variante mit so viel Offroad-Passagen. Du hast ein bisschen weniger Druck im Reifen, du fährst einen breiteren Reifen, aber jetzt, wo 99% Asphalt ist, bin ich einfach auf 30 mm zurückgegangen. Aerotan-Schläuche, einen anderen Reifen, der ein bisschen besser rollt, den S-Works Turbo und das hat sich richtig gut angefühlt, ja. Deswegen habe ich zwei Reserveschläuche mitgehabt am Rad, Werkzeug, Mini-Tool, dann die Reiseapotheke hat eigentlich nur Durchfall und Magentabletten dabei gehabt, also gegen Übelkeit und gegen Durchfall, Regenjacke, Ausweis, Bankomatkarte, 10 Euro in bar und Reservelichter für vorn und hinten und die Powerbank fürs Handy, mehr war eigentlich nicht an Bord, plus dann halt sehr viel Verpflegung.
Ja, Bargeld ganz, ganz wichtig, weil man ist verwöhnt vom TCA, man fährt durch den Balkan, man fährt durch Spanien, in deinem Fall durch Norwegen, man kann überall alles, die kleinsten Beträge mit Karte zahlen, teilweise nehmen sie dein Bargeld gar nicht und dann kommst du nach Österreich und sehr, sehr schwierig ohne Bargeld.
Ja, es ist in Deutschland auch so und es ist immer lustig, wenn man generell so, wenn der Robert wieder erzählt, wie er mit der Deutschen Bahn, also das muss wirklich unlustig sein. Deutsche Bahn, deutsches Internet, deutsche Telefonverbindungen und deutsche Abdeckung für Bankomatkarten. Ja.
Ja.
Reden wir nicht genauer drüber.
Ja.
Sonst sagt irgendwer, wir lästern, aber
ja.
Manche andere Länder sind da echt schon ein bisschen anders aufgestellt mittlerweile.
Werbung. Sommerzeit ist Reisezeit. Oder in unserem Fall Rennzeit. Und da sind wir auch viel im Ausland unterwegs. Das erfordert viel Buchungen von Unterkünften und manchmal auch Fähren.
Und wir haben bisher immer erzählt, wie gut NordVPN ist in puncto Sicherheit, um Passwörter, Zugangsdaten und eine Online-Identität zu schützen. Aber du wirst uns jetzt gleich eine Anekdote erzählen, wo man sieht, was NordVPN noch kann.
Ja, also NordVPN hilft da auch beim Online-Shoppen, einerseits um anonym zu bleiben oder auch, wie in meinem Fall, war das so, dass wir die Fähre von Norwegen nach Dänemark gebucht haben mit NordVPN, weil wenn die Fährlinie denkt, du buchst die Fähre in Norwegen, war sie 20% günstiger, als wie sie gedacht hat, ich buche aus Österreich.
Und das ist bei norwegischen Preisen durchaus relevant. Und man muss dazu sagen, das Ganze ist völlig legal. Also, dass man über einen VPN-Klienten seinen Standort quasi wählen kann, ist völlig legal und es hat natürlich gewisse Vorteile, zusätzlich zu den ganzen Sicherheitsthemen.
Wenn auch du deine nächste Reise mit einem VPN buchen möchtest, dann kannst auch du unter www.nordvpn.com/sitzfleisch deinen NordVPN-Zugang sichern.
Und wenn du gleich begeistert bist, wie wir es sind, dann gibt es beim Abschluss eines 24-Monats-Abos noch 4 Monate obendrauf.
Werbung Ende. Gut, und dann Verpflegung. Also du bist ja doch... Ich glaube, das hast du so nett dazu gesagt. Du bist mit der Aerobag.
Aber nennen wir es einfach Aerobag.
Aerobag gefahren, genau. Die muss ja, nach dem, was du gerade erzählt hast, leer gewesen sein. Das heißt, da gehen 20 Gels rein, oder?
Nee, ich habe die Regenjacke drinnen gehabt und dann habe ich mir vorgefertigt so diese Zip-Plastiksäcke. Also ich habe gewusst, wenn meine 3 Trinkflaschen leer sind, ich habe am Start jetzt da jeweils 100 Gramm Kohlenhydrate pro Flasche. Das heißt, ich habe 300 Gramm am Start, ich habe 300 Gramm mit dabei und ich habe 5-6 Riegel, 4 Gels und damit habe ich definitiv für die ersten 10 Stunden, ich habe mir gedacht, so 9-10 Stunden werde ich unterwegs sein bis zum ersten Depot, kann ich definitiv 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen. Das war ziemlich genau kalkuliert, ich habe da jetzt keine großen Sicherheitspuffer eingeplant und dann war halt im Verpflegungsbeutel bei jedem Checkpoint im Prinzip genau das drinnen. 6 100 Gramm Beutel, das heißt 3 Flaschen fülle ich mir am Checkpoint an, 3 Säcke nehme ich mir dann mit. Dann waren pro Verpflegungsbeutel 3 oder 4 Ensure drinnen. Davon habe ich zwei bis drei auf Ex getrunken. Es gehen auch drei Entschuhe auf Ex, habe ich gemerkt. Und eins nehmen wir dann mit.
Das muss man und schon wollen.
Ja, und dann wieder Gels und Riegel. Und ich habe zum Beispiel auch am Start keine Beinlinge gehabt, keine wärmere Jacke, kein Unterhemd, also kein Baselayer, Netzhemd, keine langen Handschuhe, gar nichts, weil das war alles im, zum Beispiel im Verpflegungsbeutel beim Checkpoint 1 drinnen. Und der Plan war dann, dass ich mit dem in der Nacht unterwegs bin. Und beim zweiten Basecamp gebe ich das warme Gewand wieder weg. Du kannst ja quasi deinen Bag dort befüllen und der wird dann wieder zurückgebracht, wenn du im Ziel bist. Das heißt, du kannst da unterwegs immer wieder quasi Ausrüstung ablegen. Und im letzten Basecamp war dann eine zweite Garnitur, Ärmlinge, Beinlinge drin, eine zweite Garnitur mit einer wärmeren Jacke und noch einer Powerbank, falls das Handy dann nochmal leer wird.
Genau, weil das, was ich aus meiner ersten Teilnahme, wir sind durch den Schnee gefahren über den Hochtannenberg. Also für die letzte Nacht oder für die letzten paar hundert Kilometer. Also man kann ja dann aktuell immer aufs Wetter schauen, aber da sollte man schon was im Bett da haben.
Wir haben halt jetzt bei dem Rennen wirklich den großen, also Luxus, es war einfach ein Glück. Es war sehr gute Wetterprognose, es war sehr stabil und trocken und warm. Also es war wahrscheinlich so, wenn du am Start stehst, hast du davon ausgehen können, du brauchst nicht einmal in der Nacht, wenn du auf 2000 Meter bist, großartig warme Kleidung, weil es wird wahrscheinlich niemals unter 10 Grad gehen. Und es wird wahrscheinlich niemals regnen. Und da steht man schon am Start mit einem guten Gefühl.
Ja, gut. Wie bist du reinkommen ins Rennen? Also, ich habe ja die Passage, wo du letztes Jahr gestürzt bist, habe ich ja gefunden im Track und habe sie dir geschickt, geschrieben, Obacht.
Ja.
Aber wie bist du reinkommen?
Ich habe mir als eigene Vorgabe gesagt, hey, ich möchte nicht zu schnell starten, weil das Rennen ist lang und die zweite Hälfte wird schwieriger. Und ich möchte auf keinen Fall zu wenig Kalorien aufnehmen. Das heißt, ich bin zügig, aber eher gedrosselt gefahren und habe einfach wirklich geschaut, dass ich auf die 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde komme. Und was die dadurch 4 Minuten Start Differenz sind, holt man halt ewig lang niemanden ein. Also die ersten 1-2 Stunden sieht man gar keinen Menschen. Dann haben wir gleich mal am Anfang eine relativ lange Umleitung gehabt, 10 Kilometer zusätzlich, da war einfach Baustelle mit einer offiziellen Umleitung, wo alle halt dann 10 Kilometer mehr fahren müssen. Und dann irgendwo in Wiener Neustadt, wo eigentlich der Erste, den ich eingeholt habe, war der Robert Müller, der 8 Minuten vor mir gestartet ist. Und die haben getroffen, wir haben ein paar Minuten geplaudert und ich habe mir gedacht, oje, oje, das schaut schlecht aus. Der Robert ist extrem langsam, er ist extrem unmotiviert und er hat mir gesagt, er hat halt wieder mal den Müller gemacht. Er hat leider ein kleines technisches Problem gehabt. Er hat auf seinem Radlcomputer keine Österreich-Karte gehabt. Das heißt, am Display hast du nicht gesehen, ob Kreuzungen kommen, ob Kurven kommen, ob Kreisverkehre kommen. Du hast einfach nur diese Linie gesehen, der du nachfahren sollst, aber du siehst da natürlich nicht, ob da eine Kurve kommt, eine Kreuzung, eine Abbiegung. Und er hat gesagt, er ist extrem oft verfahren. Und dann hat er das halt sofort gemerkt, hat wieder umgedreht, aber wenn du halt 50 Mal falsch abbiegst und wieder umdrehen musst, dann summiert sich das und vor allem geht's irgendwann auf die gute Laune. Und dann bin ich halt bei ihm vorbeigefahren und habe mir gedacht, naja, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ich ihn noch einmal sehe. Erstens ist die Frage, kannst du mit einem nicht gescheit funktionierenden Radlcomputer überhaupt ins Ziel finden? Und zweitens war seine Körpersprache so, ja, sehr gemütlich unterwegs.
Ja, also wie das funktioniert mit dem schlechten Radlcomputer, das hast ja du auch schon erfahren. Nicht bei diesem Rennen, aber ja, also wenn man wirklich nur die Linie hat zum, es geht im Gelände ganz gut. Ich bin mal Transalp so gefahren, aber da gibt's halt
oft nur den einen Weg und wenn eine Kreuzung ist, dann sieht man das relativ eindeutig, welchen man nehmen soll. Aber im Straßenverkehr und gerade wenn es auf Radlwegen unterwegs bist, die parallel zu Hauptstraßen gehen, dann ist gar nicht so einfach zu sehen, was jetzt genau gemeint ist mit dieser blauen Linie und ob man richtig ist.
Ja, und vor allem, es nervt einfach wirklich wahnsinnig. Wenn du die ersten 3, 4, 5 Mal verfahren bist, dann da muss man dann schon sehr stark im Kopf sein, dass man da nicht irgendwann sagt, man ist frustriert oder man wirft das Handtuch oder so.
Jetzt ist halt durch die Strecke, fällt man leider um die, ich glaube, längste Gerade Österreichs. Beim Race Around Niederösterreich ist sie Teil der Strecke von Wiener Neustadt zum Richtung Semmering. Das hat es da parallel dazu gefahren, wahrscheinlich nicht so gerade.
Das hat man wirklich ein bisschen leid getan, ja. Dass wir diese ewig lange Gerade nicht gefahren sind. Aber was dafür schon ist, die Zeit ist recht gut vergangen. Also das ist schon überraschend gewesen, dass die ersten Stunden so schnell verflogen sind und dass der Semmering dann doch recht gefühlt bald gekommen ist. Also man ist ein bisschen so auf der Ebene dahin, durch ein paar Ortschaften und plötzlich war man dann am Semmering. Und dort war es auch neu, weil, ich meine, ich bin schon, weiß ich nicht, 50 Mal über den Semmering gefahren, aber ich habe nicht gewusst, dass es da eine alte Straße gibt auf der Niederösterreichseite. Das war extrem angenehm und ich habe schon befürchtet, weil immer, wenn du abkürzt bergauf, wird's steiler, logischerweise. Aber der Semmering ist ein extrem einfacher Berg, der ist wirklich nicht steil, das ist so ein richtiger Rollerberg und auch die alte Straße ist gleich flach, du kannst komplett ohne Probleme mit dem großen Kettenblattl auffahren und geht richtig zügig dahin bis nach oben.
Ja, die ist wirklich schön, die kenne ich. Da habe ich einmal Komoot nicht verfluchen müssen, wie sie mich da drüber geschickt haben.
Und ich glaube, da habe ich schon das erste Mal genossen, dass mein Radl jetzt ein bisschen leichter geworden ist nochmal. Da ist mir das bewusst geworden, dass ich wirklich auch bergauf recht gut mitkomme. Und was ich mir da noch notiert habe, was ich vorher vergessen habe zu sagen, als ich ein Foto von meinem Rad online gestellt habe vor dem Start, ist ein super Kommentar gekommen. Da hat nämlich jemand geschrieben, hoffen wir, dass es Aero ist, weil ausschauen tut's bescheiden. Und ich habe da noch gedacht, naja, ja, es ist nicht schön, aber Aero ist nie schön, weil Aero-Helme, wo fast keine Lüftungsschlitze mehr sind, das schaut aus wie so eine Halbkugel, fürchterlich, ekelhaft. Dann hohe Socken, extrem hässlich. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, der nicht Socken gehabt hat, die bis zum Knie gehen. Auf das bin ich sehr stolz, dass ich noch mit fast normalen Socken fahre. Rucksäcke sind jetzt auch nicht super ästhetisch, finde ich, beim Rennradfahren. Und ein Monokettenblatt, wo du dann hinten so ein 50er Ritzel drauf hast, das finde ich jetzt auch nicht super schick. Also es ist leider so die richtige Ästhetik geht mit Aero-Optimierung sowieso überall verloren.
Semmering, erste Zwischenzeit, kann man da schon einen Trend erkennen? Wie hast du die wahrgenommen? Also du warst ja natürlich dann letzter oder vorletzter oben, du hast dann schon die Zeiten der anderen gewusst. Hast du da schon eine Tendenz erkannt oder hast du da nicht aus der Ruhe bringen lassen?
Nein, ich habe mir das mal wirklich vorgenommen, nicht auf die Zwischenzeiten zu schauen. Ich meine, ich habe später dann schon geschaut, aber noch nicht am Semmering. Das war wirklich so, ich wollte einfach nicht zu schnell fahren, genug essen und auf mich Acht geben. Weil ich weiß es einfach nur vom Transcontinental, da war der Robin halt sehr weit vorn und das beschäftigt mich natürlich dann schon im Kopf, wo man sich denkt, ist er so gut, bin ich so schlecht, läuft irgendwas nicht, warum ist da so ein riesen Abstand dazwischen? Und deswegen haben wir jetzt gedacht, nein, ich schaue die ersten paar Checkpoints nicht auf den Tracker. Das heißt, ich könnte dir jetzt im Nachhinein sagen, wie der Zwischenstand war, aber vielleicht ist besser, ich habe da deswegen nicht so viele Sprachnachrichten oder Videos gemacht, aber ein Video habe ich vom Semmering, das können wir uns jetzt schnell anschauen.
So, erstes kurzes Update vom Race Across Austria. Ich fahre gerade in Semmering, so eine alte Nebenstraße. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die Straßen gibt. Aber das ist generell das Motto beim Racker. Viel Nebenstraßen, kaum Wunderstraßen. Im Moment verfolge ich die Strategie, viel essen und trinken, Kräfte schonen und effizient fahren. Das heißt, schon auf Zug in der Ebene, aber eigentlich so wenig wie möglich Watt dafür aufbringen. Gute Aeroposition, zügig fahren. Moment. Und der erste Teil von der Strecke, der ist ja noch relativ höhenmeterarm. Da kann man, muss man ein bisschen aufpassen auf seine Energiereserven. Und dann ob dem Sölkpass soll es dann richtig auf Druck gehen.
Hast du gewusst, Flo, dass es auch eine alte Semmering-Bundesstraße oder Nebenstraße gibt auf der steirischen Seite?
Na,
ja, habe ich auch nicht gewusst. Gibt's auch. Sind wir natürlich auch gefahren. Und der ist auch relativ gleich wie die normale Bundesstraßen. Also nicht super kurvig, nicht super steil, einfach relativ flach, gerade aus.
Super. Und dann, relativ lange Flachpassage, oder? Jetzt bis zum Sölkpass geht's jetzt, wie viele Kilometer, relativ flach dahin?
Also so definitiv das nächste Stück, was jetzt kommt, sind über 100 Kilometer, wo es relativ flach dahin geht, aber auch durch sehr viel Ortsgebiete, durch sehr viele Ortschaften, also Mürzzuschlag und Warzberg und Kienberg und Kapfenberg und Bruck und Niklasdorf und Leoben und St. Peter und so weiter und so fort. Wald am Schauerpass, da ist sehr viel aneinander, aber es ist echt, echt schön. Ich bin ja in Leoben einige Jahre gewesen, also ich habe einige Jahre in Leoben gelebt, ich war dort auf der Montanuni, ich bin dort sehr viel trainieren gewesen und ich bin ja im Bezirk Leoben aufgewachsen und geboren. Das heißt, da waren sehr, sehr viele Leute zuschauen. Ganz oft waren halt so Gruppen am Straßenrand und sind halt so Jawui und Sitzfleisch und Christoph Strasser Schilder geschwenkt worden und gejubelt worden. Das war echt eine Wahnsinnsstimmung. Das war so, so schön, da durchzufahren. Hat immer wieder Gänsehautmomente gehabt. Das hat die Zeit natürlich jetzt noch besser verfliegen lassen. Und dann ist es auch so gekommen, dass ich sehr, sehr viele Leute überholt habe, weil man hat dann einfach die Starterinnen und Starter eingeholt, die halt ein bisschen länger vorher gestartet sind, aber halt nicht ganz so schnell unterwegs sind und da hat es dann auch immer wieder kurze Gespräche gegeben, man wünscht sich gegenseitig alles Gute oder man steht einmal zu zweit an einer roten Ampel und hat eine Minute Zeit zum Tratschen. Also da ist die Zeit wirklich, wirklich verflogen und dann ist es eh bald dunkel geworden, kurz vor Lietzen, kurz vor dem Basecamp, da habe ich eine kleine Schrecksekunde gehabt. Mein Licht geht nicht, das Dynamo-Licht geht nicht. Ich habe dann während der Fahrt, das muss man auch irgendwie so richtig einbocken und uns überlegen, wo man das alles hingibt und so, ich habe während der Fahrt mein Reservelicht, die Supernova Airstream, ausgepackt, eingeschaltet und am Lenker montiert. Und habe gedacht, das brauche ich jetzt einmal. Warnweste anziehen während dem Fahren, Ersatzlicht und bei der nächsten Möglichkeit, wenn es einen Parkplatz gibt oder eine gute Möglichkeit zum Stehenbleiben, schaue ich mir dann an, ob vielleicht nur beim Dynamo ein Kabel locker geworden ist oder so. Und es war dann tatsächlich so, dass nur der Kabelstecker quasi vom Lichtkabel, was unten an der Nabe angesteckt ist, der hat sich ein bisschen gelöst um 2-3 Millimeter und habe ich einfach müssen festdrücken und dann ist mein starkes Licht wieder gegangen. Aber ich habe mir da kurz schon gedacht, wenn jetzt da das Licht nicht mehr funktioniert und ich muss mit dem Ersatzlicht durchfahren bis ins Süden, dann habe ich irgendwann ein Stromproblem, weil das haltet jetzt sicher auch nicht 2 Nächte durch.
Werbung.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erstes Transcontinental Race. Ich bin außerhalb der EU gefahren durch die Balkanländer und ich war in Serbien unterwegs, ich war in Montenegro unterwegs und dort habe ich einfach nicht online gehen können, weil es wäre erstens wahnsinnig teuer gewesen und ich habe mir dann so kleine Zusatzpakete gekauft für ein paar hundert Megabyte, mit dem ist man natürlich nicht weit gekommen, also da relativ viel Geld kostet. Was ich damals nicht gewusst habe und was auch damals mein Handy nicht konnte, ist, dass es eSIMs gibt. Und mit eSIMs hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten und kann eigentlich in fast allen Ländern oder je nach Paket auch weltweit sie ganz günstig Daten kaufen und dann überall online sein.
Ja, und der beste Anbieter meiner Meinung nach ist da einfach Sailee, weil es in der App super easy ist, sich die Datenpakete zu kaufen, nachzukaufen und man hat auch die komplette Übersicht über seinen Verbrauch und über seine Kosten. Und falls jemand erinnern kann, die letzten Episoden, die ich aus Norwegen aufgenommen habe, also so ein Podcast-Upload ist natürlich extrem datenintensiv. Das habe ich dann auch gemacht mit einem mobilen Hotspot und mit einem Datenpaket von Sailee. Und das Ganze hat mir dann knappe 10 Euro gekostet, 2 Podcast-Episoden aus Norwegen aufzunehmen und hochzuladen.
Ja, und mit der Sailee eSIM braucht man nicht in fremden Ländern sich irgendwo eine SIM-Karte kaufen, sondern man hat alles direkt in einer App am Handy, kann in jedem Land Datenguthaben kaufen oder sich eben ein weltweites Paket kaufen. Und egal, ob das Kosovo, Montenegro, Serbien, wo auch immer ist. Und selbst jetzt bei meinem Transcontinental habe ich den Unterschied gemerkt. In Norwegen hätte ich zwar roamingfrei mit meinem Tarif aus Österreich online sein können, aber da war die Abdeckung relativ schlecht und mit der eSIM war ich immer mit einem 5G-Netz online.
Check auch du dir deine eSIM von Sailee unter sailee.com/sitzfleisch.
Und mit diesem Code oder beziehungsweise unter diesem Link gibt es 15% Rabatt auf euer Sailee eSIM Datenpaket.
Werbung Ende. Erstes Basecamp. Wie viel ist überblieben von deinen 100 Gramm oder hast du wirklich alles aufgebraucht? Oder weil es ist ja gerade so, am Anfang ist man ein bisschen nervös, dann ist man für Fradelwegen unterwegs, dann kommt man vielleicht nicht immer dazu, alles immer auszutrinken, so wie man es sich vornimmt. Hast du das geschafft?
Ich bin mit leerer Tasche, leeren Flaschen angekommen, es ist nicht ein Gel übergeblieben. Ich habe alle Riegel, alle Gels, alle Trinkflaschen, alles verbraucht. Ich habe es genau richtig erwischt. Habe keinen unnötigen Ballast mitgehabt, aber auch nicht zu wenig. Es hat echt super passt. Zwei Dinge noch, bevor wir zum Basecamp gehen. Ich habe leider den Dominik Meierhofer überholt. Das hat mir sehr lattern, weil ich habe ihn in einem Moment überholt, das so richtig unangenehm war für ihn. Es war wieder so eine Fanzone. Da zwischen Donnerwitzle oben und Trofeiach auf so einem schönen Anstieg. Und da hört man schon von der Weite die Zuschauer und die Kuhglocken und klatschen und jubeln. Und dann fahre ich da durch. Es ist total geniale Stimmung und so 20 Meter weiter steht der Dominik Meierhofer und ist gerade am Kotzen. Und er hat quasi dann oben am Anstieg sich übergeben müssen. Er hat offensichtlich halt Verdauungsprobleme gehabt und das Ganze mit Publikum. Ja, das ist schon ein harter Moment und wenn da dann auch noch Leute zuschauen und gute Stimmung machen, ist das ein bisschen absurd. Ja, Tommy hat dann leider später aussteigen müssen. Er hat dann noch weitere Probleme gekriegt, auch mit seinen Reifen oder mit mehreren Defekten. Das heißt, er hat sein erstes Ansupportetrennen nicht gut fertig gebracht. Aber vor dem Basecamp habe ich dann auch noch den Stefan Fettes überholt oder eingeholt und dachte, wow, das ist jetzt schon mal ein gutes Zeichen. Der ist 4 Minuten vor mir gestartet und ihn einzuholen vor dem ersten Basecamp war auf jeden Fall gut für meine Motivation. Wir sind dann diesen Oppenberg gemeinsam gefahren. Den habe ich bisher auch nicht gewusst, dass es den gibt. Kennst du den?
Ich habe es nur im Tracking gesehen, sie wäre nie auf die Idee gekommen, von Rottenmann nach Steinach-Irdning so zu fahren. Also da hätte ich gar nie geschaut, also den hätte ich nie gefunden.
Na, ich habe gedacht, da gibt es eine einzige Strecke, die kennt man, über Lassing, aber dass es da weiter im Süden noch eine Bergstrecke gibt, das habe ich erst so ein, zwei Tage vor dem Rennen, wie man das noch mal durchgeschaut habe, gesehen, dass man da eigentlich hier falsch fahren und dass da eigentlich gar keine Straßen gibt, aber doch, da gibt's eine. Und da ist wirklich schön, guter Asphalt und ein ordentlicher Anstieg, aber war quasi so ein bisschen eine Aufwärmübung für die Berge, die dann kommen.
Basecamp rein, Sackerl nehmen, raus, oder hast du noch irgendwie getratscht, ein bisschen gechillt, ein bisschen vielleicht aufs Klo gegangen, die kurz hingesetzt, was halt sehr, sehr schnell passiert bei so einem Basecamp?
Na, ich wollte wirklich alles geben. Also, was alles geben im Sinne von keine Zeit verschwenden, also mich halt schnell da durchbewegen, Sachen anfühlen und weiterfahren. Nur, ich bin dorthin gekommen und ich bin mir vorgekommen wie beim Ironman in einer Wechselzone, was das so gefühlt, da war so viel los. Unten sind drei Reihen Radständer, wo überall so die Räder aufgehängt werden und es war sehr viel Personal, also total viel von den Helfern, vom Racker, und es war super viel los, es waren auch Zuschauer dort. Und dann bin ich einmal abgestiegen vom Rad und bin die Stiegen aufgekrennt, den ersten Stock. Und dann habe ich erst realisiert, dass oben nicht nur Essen, Trinken gibt, sondern dass oben auch die Stempelkarte zum Stempeln ist. Die habe ich nicht dabei gehabt. Und dann war ich schon mal kurz verwirrt, dann bin ich wieder zurück nach unten zum Rad, habe die Stempelkarten geholt, plus die leeren Flaschen, bin nach oben, habe mir den Stempel geholt, den Verpflegungsbeutel, weil der war auch oben. Und dann halt, was der... alles sortieren, Flaschen anfüllen, schnell vor Ort ein kleines Schluckerl so trinken. Es ist ja zum Beispiel großartig, es gibt dort einfach zu essen. Du kannst dort Kuchen essen, es gibt Salzbrezen, es gibt Wiesbauer. Das ist vielleicht nicht die perfekte Nahrung für zwischendurch, aber ich sag, wenn man es gemütlicher angeht oder mal was Salziges essen möchte, gibt es sicher einige, die das dann gern gegessen haben. Ich habe halt meine Sackerl eingefüllt und von meinem Verpflegungsbeutel quasi Riegelgels, die drei in Schuhe auf Ex, und hab dann halt trotzdem eine Zeit gebraucht, so eine Viertelstunde ungefähr war ich dort, weil ich da einfach ein bisschen überfordert war, dass das so groß ist. Immer gedacht, was der beim Transcontinental, da sitzen drei Leute dort beim Checkpoint und da ist kein Mensch sonst. Und da war einfach wirklich Vollgasbetrieb.
Also alles dort verloren.
Ich habe ein Fotograf, den ich kenne oder den ich schon mal kennenlernen durfte bei einer anderen Veranstaltung, der die Carina Schrempf zum Beispiel war, zuschauen, und der Christoph, der ein Fotograf ist, und der hat dann immer Fotos gemacht von vielen Teilnehmern, und da habe ich dann bei den Fotos halt von ihm gesehen, dass von dem Foto, wo ich in den Checkpoint gefahren bin, zu dem Foto, wo ich herausgefahren bin, ich habe 16 Minuten gebraucht. Und der Robert Müller zum Beispiel nur 9 Minuten gebraucht. Und wir wissen ja, 7 Minuten, das ging dir zu wenig, aber 7 Minuten musst du erst einmal auf der Straße wieder hereinfahren.
Dann, also jetzt ist man gut aufgewärmt. Also das muss man sagen, so die Strecke von Osten nach Westen fängt ganz gut an. Der Semmering ist ein Rollerberg, da kann man sich gut warm fahren. Den Oppenberg hast du jetzt gerade beschrieben. Und dann... der schwerste Anstieg im ganzen Rennen vielleicht? Also, einzeln betrachtet, natürlich wird es hinten raus schwerer, weil man länger unterwegs ist, aber der Sölkpass ist schon ein Schwein, oder?
ich glaube, der ist nicht so schwer, oder? Oder ist es nur, weil man am Anfang noch relativ fit ist? Vielleicht bin ich auch verblendet, weil der Sölkpass ist halt wirklich schön und da war ich so selten dort und, ich weiß nicht, vom Kühtei oder so, da ist dann so viel schlechte Erlebnisse gehabt, oder da habe ich so oft gelitten. Und am Sölkpass habe ich noch nie gelitten, dann bin ich nur im Training eigentlich gefahren und da war ich halt immer gut drauf. Vielleicht habe ich es deswegen einfach positiv abgespeichert in meinem Kopf, aber es war jetzt beim Racker auch so genial. Es war ja perfektes Wetter. Es hat da bergauf so 15 Grad gehabt, es war Vollmond, es war wolkenloser Himmel, du hast trotz der Dunkelheit irgendwie so die Berge gesehen und die Sterne und die Silhouetten und wie der Mond aufgegangen ist, das war einfach trotz Finsternis eine unglaublich schöne Stimmung und ein unglaublich schönes Panorama. Und Sölkpass ist deswegen auch so speziell zu fahren, weil du siehst dann halt recht viel vor dir und hinter dir. Du siehst halt vorne die roten Lichter, die blinken, hinter dir siehst, dass halt hinter dir auch was los ist. Und das ist halt echt eine richtige Rennatmosphäre noch. Das macht es natürlich auch um einiges leichter.
Sehr cool. Erste Nacht immer schwierig, auch oder gerade auf so vermeintlich kurzen Rennen, weil ich sage mal so, vom dieses Jahr möchte man natürlich durchfahren die erste Nacht, aber man fährt 10 bis 14 Tage. Man wird nicht viel verlieren, wenn man sie kurz hinlegt, aber auf einem Rennen mit 2 Nächten kann man sie in der ersten Nacht eigentlich nicht hinlegen, wenn man vorne mitfahren möchte. Aber natürlich ist immer die erste Nacht die schlimmste, was die Müdigkeit betrifft. Wie ist dir gegangen?
Wirklich nicht schlecht. Also ich bin die erste Nacht sehr, sehr solide durchgefahren. Ich glaube, es hat sicher auch das mitgeholfen, dass ich gut gelegen bin. Ich habe nur gewusst, dass der Philipp Handl noch vor mir ist. Den habe ich nicht überholt, aber der ist eine halbe Stunde vor mir gestartet. Der Michael Mayer war auch schon hinter mir, den habe ich am Checkpoint, am Basecamp getroffen. Der hat schlussendlich dann aussteigen müssen. Der hat am Basecamp schon nicht mehr so gut ausgeschaut. Ich glaube, der hat auch Probleme gehabt, gesundheitlich mit der Atmung. Und da hat man schon gesehen, er ist gezeichnet. Und hat am Basecamp schon gesagt, er weiß nicht, ob er weiterfährt oder wie er noch weiterfahren sollte. Der Dominik Meyerhofer war hinter mir, der Robert war hinter mir, den Stefan habe ich gerade eingeholt. Das heißt, ich habe gewusst, Martin Moritz ist noch vorne und Philipp Handl. Und wenn du dann weißt, du hast schon einige überholt, dann ist das für die Moral natürlich auch gut und das hilft auch beim Munterbleiben. Und dann bin ich auch in die Gegend gekommen, wo ich ein bisschen auskenne, so Murau, Turacher Höhe. Turacher Höhe ist vielleicht das, was du vorher gemeint hast, ein Schwein. Das ist ein richtiger Arschberg, wirklich. Extrem steil, nur gerade, keine Kurven, keine Serpentinen, kein Panorama, es ist einfach nur links und rechts Wald und oben ist ein Stausee mit einem Hotelkomplex oder mit ein paar Hotelkomplexen und einem Skigebiet. Und trotzdem, und da habe ich dann das erste Mal einmal die Zwischenzeiten angeschaut, habe ich dann auf die Tour auch die schnellste Zeit von allen gehabt. Das war quasi so mein Segment, wo ich der schnellste war. Hätte ich mir niemals gedacht, dass ich als relativ schwerer Fahrer auf die Tour auch die Bestzeit fahre. Aber da war anscheinend gerade so die psychische Zeit für mich gerade optimal. Und da habe ich auch gesehen, dass ich auf Platz 2 liege, weil ich habe dann einen in Martin überholt, kurz vor der Tour auch, oder eingeholt. Und erstaunlicherweise habe ich dann auch gesehen, dass der Philipp Handl extrem arg unterwegs ist. Der hat die beste Zeit gehabt vom Startweg bis zum Semmering in der Ebene. Er hat die beste Zeit gehabt vom Semmering bis nach Irdning zum Basecamp in der Ebene. Und das hat mich echt verwundert. Ohne Aufleger. Er mit seiner Statur, er ist doch kleiner und leichter, dass er in der Ebene die besten Zeiten hat. Und da haben wir gedacht, naja, ihn zu schlagen wird wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man ihm in der Ebene Zeit abnimmt. Wenn er in der Ebene schon vorne ist, stehen die Chancen nicht schlecht. Wobei, man weiß nicht, ob er es durchbringt, 2 Tage lang.
Ob er Rennen fahren kann, das länger als 19 Stunden dauern.
Ja. Er fährt so schnell, er hat keine Erfahrung bei langen Rennen. Weil die langen Rennen auch für ihn kurz werden. Aber es war eben so, dass bei Checkpoint 1 hat der Philipp Handl braucht für 300 Kilometer 8 Stunden 45. Ich war eine Viertelstunde hinter ihm. Der Stefan Fett ist 3 Minuten hinter mir. Der Martin Moritz 3 Minuten hinter dem Stefan. Und der Robert Müller hat bei Checkpoint 1 40 Minuten Rückstand gehabt auf mich. Und da habe ich wirklich gedacht, wie das gesehen habe, habe ich gedacht, passt, der Robert ist dieses Mal kein Konkurrent mehr. Dem steckt das Transcontinental noch in den Knochen. Und seine fehlende Karte am Navi.
Ist dann in der ersten Nacht noch irgendwas Bemerkenswertes passiert nach der Tourach?
Nein, nicht wirklich. Ich habe das einzige Mal im ganzen Rennen, mir in der Abfahrt von der Tour, habe ich mir Beinlinge angezogen. Da war es ein bisschen frischer, aber ich glaube so 10 Grad gehabt. Mit dem Fahrtwind, dann wird es halt ein bisschen kühl, aber da habe ich mir einfach auch kurz gedacht, ich hab mich einmal kurz bewegen wollen, was da so stehen bleiben, so ein bisschen Gymnastik, die Arme kreisen, ein bisschen Oberkörper durchbewegen, Beinlinge anziehen und dann ist man auch wieder hellwach. Das hat dann irgendwie genau zusammengepasst. Aber ansonsten ist es recht solide gegangen, 2-3 kleine Navigationsfehler, aber das waren eben nur so minimale Zeitverluste, wenn du da mal eine Einfahrt verpasst in den Radweg, wenn du auf der Bundesstraße dahin fährst im Aufleger mit 38 km/h auf Zug und du denkst, yeah, es geht so richtig dahin und plötzlich piepst der Garmin und du denkst so, hey, ich hab sicher keinen Fehler gemacht, da ist keine Kreuzung, da ist keine Abzweigung, da geht's nur geradeaus und dann drehst um und dann siehst du, ja, da war eine Holzbrücke über den Fluss und drüben ist der Radweg. Genau. Aber im Großen und Ganzen war die erste Nacht echt sehr, sehr problemlos und sehr schnell. Flo, kannst du dich noch erinnern an die Strecke vom Glocknermann?
Natürlich.
Wie gern hast du die windische Höhe gehabt?
Ja, ich glaube, das war das absolut Schlimmste am Glocknermann.
Warum?
Ja, das ist auch richtig ein Scheißberg. Also extrem steil. Also vor 20 Jahren beim Glocknermann extrem schlechter Asphalt, seither nie mehr gefahren. Keine Ahnung, ob es besser geworden ist. Und ja, einfach richtig keine guten Erinnerungen. Also richtig schlecht.
Ja, ich habe nur schlechte Erinnerungen an die windische Höhe. Beim Glocknermann weiß ich noch, war es halt so Nachmittag, 35 Grad, es steigt mit gefühlt 20%, es ist keine Passüberfahrt mit schöner Aussicht oder mit irgendwie spektakulärer Berglandschaft, es ist einfach irgendwo ein steiler Anstieg im Wald.
Ja, man fährt ja vorher extra ins Loch ein, dass man zu diesem Anstieg hinkommt.
Du fährst Zeitalt bergab und dann siehst du so einen Gegenanstieg, der sich aufstellt vor dir und dort verendest du dann einfach. Und das war jetzt beim Racker auch relativ hart für mich.
Der Lex hat ja extra dafür bei seinem Glocknermann das Mountainbike mitgehabt und ist dann die windische Höhe mit dem Mountainbike gefahren.
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Das war vielleicht so die einzige Krise, die ich gehabt habe in der ersten Nacht, die windische Höhe, wobei es ist dort dann gerade so die Sonne aufgegangen, Morgengrauen. Das hat das ein bisschen wettgemacht. Und ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Punkt für mich jetzt zum Schlafen gehen. Ich bin da zwar beim Racker durchgefahren, aber heute, in der heutigen Nacht, brauche ich ein bisschen Schlaf. Und in der nächsten Episode steigen wir dort ein. Da geht's dann, wir sind jetzt quasi kurz vor der Halbzeit des Rennens. Philipp Hagel führt mit einem guten Vorsprung. Und ich sage einmal, Platz 2 ist sehr, sehr hart umkämpft. Ich bin da mittendrin im Kampf um Platz 2. Und wie es da weitergeht, besprechen wir in einer Woche. Werbung.
Nach der Tour ist vor der Vuelta und nicht nur Tadej Pogacar, sondern auch du kannst zumindest teilweise
beides machen. Und zwar mit unserem heutigen Trainingspartner Join.
Wir haben schon sehr oft erzählt, wie gut wir die Join Trainings App finden, weil sie einfach durch KI-gestützte Lernmethoden dich immer besser kennenlernt. Deine Daten, deine Leistungswerte, deine Ziele, deinen Zeitplan. Und was mir auch besonders gut taugt, die App oder die Plattform entwickelt sich immer weiter. Sie bauen immer wieder Neuigkeiten ein, wie zum Beispiel, was heuer schon neu dazukommen ist, ist der neue Startbildschirm, wo du alles direkt sofort im Blick hast. Dein heutiges Workout, deine Woche, deinen Fortschritt. Dann ist der automatische Export dazugekommen, wo sofort mit Garmin, Wahoo, Zwift, was auch immer, deine Einheit synchronisiert wird. Dann hat es das Activity-Feedback gegeben, wo du quasi selber eintragen kannst, wie schwer sich die heutige Einheit angefühlt hat. Und jetzt für den August gibt es wieder was Neues.
Ja, und im August gibt es die Vuelta Challenge. Das sind 4 Workouts pro Woche der Vuelta. Das sind fixe Workouts, die so die Stages der Vuelta widerspiegeln. Und die kannst du dann nachfahren und dich messen.
Damit gibt's Grand Tour Feeling direkt in deinem Trainingsplan. Ihr findet alle Infos unter join.cc/sitzfleisch und könnt dort auch die Trainings-App 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.
Werbung Ende.